Nicht hat? Du, ha! Okay, da ist Luft. Gut. Ja, liebe Gemeinde, sie ist wieder da. Eine ganze Zeit schon. Adventszeit, die Zeit der Erwartung. Des aktiven Wartens. Ja, warten worauf? Auf Jesus, den Retter der Welt. Einmal ist er schon auf diese Erde gekommen, hat sein Zuhause beim Vater im Himmel für eine Weile verlassen, ist in unsere Welt hinabgestiegen als kleines Kind, hat als Mensch unter Menschen gelebt, ist uns auf Augenhöhe begegnet. Er hat mit Menschen gesprochen, ihnen zugehört, hat mit ihnen gefeiert, gelacht und geweint. Er hat den Menschen von seinem Vater im Himmel erzählt, wie sehr er sie liebt und wie sehr er sich nach ihnen sehnt, hat sie mit der Liebe des Vaters in Berührung gebracht, hat Menschen geheilt und befreit, ihnen wieder Zukunft und Hoffnung gegeben. Er hat Menschen eingeladen, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben, von ihm zu lernen, Licht zu sein in einer Welt, die dunkel ist, und gemeinsam mit ihm Hoffnungsträger zu sein in einer Welt, die Hoffnung dringend nötig hat. Ja, Jesu Leben auf der Erde endete damit, dass er hingerichtet wurde. Das war jetzt nicht ein Plan, der irgendwie daneben gegangen ist, etwas, das Gott entglitten wäre, sondern Jesus ist aus freien Stücken diesen Weg gegangen, weil es eben der Weg seines Vaters war, verlorene Menschen nach Hause zu lieben. Er möchte, dass Menschen befreit mit ihm leben, dass sie an das Ziel ihres Lebens kommen. Das, was da wie der Nullpunkt aussah, wie das absolute Ende, das war in Wirklichkeit der größte Sieg, der jemals errungen wurde und Auftakt zu einem wunderschönen und überströmenden, erfüllten und befreiten Leben in der Herzensbeziehung mit dem lebendigen Gott, in die er eben seine Menschen einlädt. Ein Leben, das schon hier und jetzt beginnt und das seine Kinder einmal in vollkommener Weise leben werden. Herrlicher als alles, was wir uns vorstellen und erträumen können. Denn Jesus kommt wieder. Nicht als kleines Kind, sondern dann in Macht und Herrlichkeit. Dann richtet er sein Reich endgültig auf und niemand wird mehr daran zweifeln, dass er der Herr ist. Er spricht das letzte Wort. Für die einen wird es das Wort des Gerichts sein, für die anderen das Wort der Gnade. Für die, die Jesus Christus ablehnen, wird es ein schlimmer Tag werden. Und für die, die ihm folgen, wird es ein Tag der Freude und des Jubels. Jesu Leute werden in Gottes Welt einziehen, in der es nichts Dunkles, Ungerechtes und Beängstigendes mehr geben wird. Eine Welt, in der alles, was uns jetzt noch zu schaffen macht, keinen Platz mehr hat. Eine Welt ohne Leid, in der Gott alle Tränen von unseren Augen abwischen wird. Das heißt, wir werden umfassenden Trost für alles erleben, woran wir auf dieser Seite des Lebens leiden. Nichts mehr wird uns in irgendeiner Weise belasten, hemmen oder einschränken. Wir werden makellos und wunderschön in der ganzen Fülle unserer Persönlichkeit vor unserem Herrn stehen und werden ihn mit all den anderen, die bei ihm wohnen, über alles ehren und ihn loben. Jesus kam in diese Welt und er wird wiederkommen. Er ist auch heute da, unsichtbar, aber quicklebendig an der Seite seiner Nachfolger und nimmt Raum im Herzen der Menschen ein, die ihm ihr Herz öffnen. Damals als kleines Kind, da war er sichtbar und doch so leicht zu übersehen. Wenn er wiederkommt an dem Tag in der Stunde, wo wir ja nicht wissen, wann es genau sein wird, dann wird ihn keiner mehr übersehen und jeder wird begreifen, wer er ist. Und daran will uns die Adventszeit erinnern, damit wir nicht vergessen, worauf wir warten. Advent ist die Zeit des Wartens und der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Wenn er wiederkommt, dann wird sich unsere Beziehung zu ihm anders gestalten als jetzt. Aber schon jetzt will er ja mit uns leben, will uns leiten, uns lehren und uns in unsere Berufung für die Ewigkeit hineinwachsen lassen. So gesehen ist das ganze Leben eines Jesus-Nachfolgers Advent. Und auch daran erinnert uns die Adventszeit. Ich lese den Predigttext Philipper 4, die Verse 1 bis 9, nach der 2017er Luther-Übersetzung. Also meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, steh ihnen bei. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, ja, das ist mal eine Anrede, oder? Ich finde es so toll, diese Liebe und diese Achtung und diese Wertschätzung zu sehen, diese Nähe und diese Verbundenheit, die Paulus mit dieser Gemeinde verbindet. Paulus hatte auf seiner zweiten Missionsreise erlebt, wie Menschen in der römischen Kolonie Philippi durch seine Verkündigung zum Glauben an Jesus Christus kamen. In der Folge war dann diese Gemeinde entstanden, die sich so gut entwickelt. Wie großartig muss es für Paulus gewesen sein, mitzubekommen, wie Babys im Glauben zu verantwortungsvollen und hingegebenen Jesus-Nachfolgern heranwachsen. Er durfte Gottes Wort ausstreuen und er durfte erleben, wie es im Herzen der Menschen landet. Und jetzt darf er aus der Ferne sehen, wie es wächst und wie es Frucht bringt. Was für eine Freude! Im Herbst diesen Jahres hatte ich eine Woche Urlaub und da war ich mal zum Gottesdienst in unserer Gemeinde, so ganz ohne Dienst, einfach zum Aufnehmen. Und an diesem Tag war auch eine junge Frau da, die früher in unserer Gemeinde war, bis sie dann zu ihrem Studium nach Münster gezogen ist. Nachdem sie ihren Bachelor hatte, ist sie dann mal zu so einem Missionseinsatz nach Peru gegangen. Ich meine, es wäre so für ein halbes Jahr gewesen. Ja, und jetzt war sie eben wieder in Deutschland und hat im Gottesdienst von ihrer Zeit in Peru, von der Arbeit dort und von dem, was ihr da wichtig geworden ist, erzählt. Und das war spannend. Es hat mich aber auch deswegen so besonders bewegt, weil sie früher bei uns im Kindergottesdienst war. Ich habe damals dort mitgearbeitet und habe ihr und eben auch den anderen Kindern Geschichten von Jesus erzählt. Wir haben uns im Mitarbeiterteam auch viel Zeit genommen, um für die Kinder zu beten und immer wieder neue Ideen zu entwickeln, wie wir ihnen eben Jesus lieb machen können. Und ich durfte dabei sein, und das finde ich wirklich ein großartiges Geschenk, dafür bin ich Gott sehr dankbar, als sie und drei andere Mädchen in unserer Kleingruppe dann eines Sonntags, so kurz vor Ende des Kindergottesdienstes, sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich möchte, dass Jesus Chef in meinem Leben wird. Und zwar jetzt. Könnt ihr das bitte mal mit uns machen? Ja, das war so toll. Ja, und dann sitze ich da eben Jahre später im Gottesdienst und eins dieser Mädels von da steht vorne. Das kleine, süße Mädchen ist eine wunderschöne junge Frau geworden, die Jesus von Herzen gern nachfolgt. Und die danach fragt, wie sie ihre Gaben, die er ihr anvertraut hat, zu seiner Ehre und zum Wohl anderer Menschen einsetzen kann. Und die Liebe und die Natürlichkeit, mit der sie Jesus bezeugt, die hat mich total berührt. Als sie sich wieder hinsetzt auf dem Platz neben mir, raunt sie mir so zu: Ups, ich glaube, ich habe meine Redezeit ziemlich überzogen. Ja, das sagt sie mir, ne? Also ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange sie geredet hat, ist mir auch egal, aber auf jeden Fall habe ich zu ihr gesagt, ja, kann sein. Aber jedes Wort war es wert. Ich finde das so großartig zu sehen, wie Menschen Jesus Christus kennenlernen, wie sie in der Beziehung zu ihm wachsen, wie sie unter seinen behutsamen und heilenden Händen aufblühen, wie er so ihre Schönheit und Einzigartigkeit immer mehr zur Entfaltung bringt und seine Liebe durch sie strahlen lässt. Das ermutigt mich und erstärkt mich in meiner Beziehung zu Jesus. Und wie schön, dass unser Herr uns in sein Handeln einbezieht und dass er uns immer wieder gebraucht als eins von vielen Puzzleteilen im Leben eines Menschen. Dass wir Anteile an der Entwicklung von Menschen haben dürfen, an ihrer Beziehung zu Jesus, wie auch andere Menschen Anteile an unserer Entwicklung und unserer Beziehung zu Jesus haben. Oft ist es ja direkt auch schon eine Sache auf Gegenseitigkeit. Ich begegne anderen Menschen, die Jesus nachfolgen, er ist unsere gemeinsame Mitte. Wir reden miteinander, lassen uns gegenseitig so ein Stück in unser Herz gucken. Und ohne dass wir es geplant haben, ermutigen wir und werden gleichzeitig ermutigt. Und das ist was, was ich an meinem Beruf so liebe. Als Beziehungsmensch hatte ich schon immer recht viele Kontakte, aber seit ich als Predigerin unterwegs bin, lerne ich ständig neue Leute kennen und begegne den unterschiedlichsten Typen. Und wisst ihr, was mich so begeistert? Dass ich so viele Menschen kennenlerne, die ganz unterschiedliche Geschichten und Persönlichkeiten haben, auch ganz unterschiedliche Prägungen, die aber verbindet, dass sie sich jeder auf seine Weise nach Jesus ausstrecken. Das begeistert mich. Das motiviert mich, das stärkt mein Herz. Und manchmal nach solchen Begegnungen, wenn ich in einer Gemeinde war, sitze ich im Auto und sage einfach, wow, wie groß bist du, Herr? Ich schätze, Paulus wird es ähnlich gegangen sein, außer dass er jetzt nicht im Auto saß. Aber man spürt seinen Brief eben ab, wie eng seine Liebe zu Jesus Christus ihn mit diesen Christen in Philippi verbindet. Er sieht so viel Gutes in dieser Gemeinde und er freut sich so sehr über diese Entwicklung. Er ermutigt die Christen weiterhin fest in Jesus Christus zu stehen, ihm zu vertrauen und ihn eben wirklich die Mitte in ihrem persönlichen Leben und in ihrem Gemeindeleben sein zu lassen. Die Gemeinde in Philippi liegt Paulus wirklich sehr am Herzen und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Denn auch die Menschen in der Gemeinde setzen sich sehr für Paulus ein. Sie schätzen ihn, sie schätzen seinen Dienst, sie unterstützen ihn durch ihre Gebete, durch persönlichen Zuspruch und auch durch finanzielle Hilfen, unter anderem als er in Rom inhaftiert ist. Und man nimmt an, dass er von dort eben auch diesen Brief schreibt an die Gemeinde, um sich für ihre Unterstützung und ihre großzügigen Gaben zu bedanken und sie in ihrem Glauben zu ermutigen. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er die Gelegenheit nicht auch nutzen würde, um das, was ihm Sorgen bereitet, auch anzusprechen. In der Gemeinde gibt es immer mal wieder Probleme durch Rivalitäten und persönlichen Ehrgeiz unter den Christen. Akut gibt es zwei Frauen, die sich offensichtlich völlig zerstritten haben, was zu Spannungen in der Gemeinde führt. Früher haben die beiden gemeinsam an der Seite für Paulus, für das Evangelium gekämpft, also gemeinsam die Botschaft von Jesus Christus in die Welt getragen. Doch nun gibt es irgendwelche unüberbrückbaren Differenzen zwischen ihnen. Und Paulus bittet die beiden Frauen eindringlich, dass sie sich auf ihre gemeinsame Mitte besinnen, dass sie sich miteinander versöhnen. Und er bittet einen Freund, den beiden dabei zu helfen, weil es eben so wichtig ist. Und manchmal brauchen wir auch diese menschliche Hilfe von außen. Wo Brüder und Schwestern in einer Gemeinde an ihrer Unversöhnlichkeit festhalten, da schaden sie nicht nur sich selbst, sondern da schaden sie auch der Gemeinde und sie hemmen das Wirken des Heiligen Geistes. Welche Wirkungskraft und welche Ausstrahlung hat wohl eine Ortsgemeinde, in der Neid, Zank, Rivalität und Missgunst das Miteinander prägen. Eine Gemeinde, in der Unversöhnlichkeit toleriert wird und Konflikte unter den Teppich gekehrt werden. Das ist der Tod im Topf. Das verhindert Wachstum. Und mehr als eine Gemeinde ist schon an unbearbeiteten Konflikten und Machtkämpfen zerbrochen. Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich auszuräumen, das ist schmerzhaft. Das ist anstrengend. Das kann manchmal auch ganz schön langwierig sein. Aber als Gemeinde Jesu können wir es uns nicht leisten, darauf zu verzichten, weil zu viel auf dem Spiel steht. Wir tun gut daran, Beziehungsprobleme ernst zu nehmen und mit Jesu Hilfe auch wirklich anzugehen. Gerne auch mit der Hilfe anderer Menschen, die uns ermutigen, die uns unterstützen, die für uns beten, die vielleicht auch mal eine Aussprache moderieren. Und dabei geht es nicht darum, dass wir immer alle einer Meinung sind und so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität entwickeln, sondern dass wir in der Gemeinde Jesu in gesunden und tragfähigen Beziehungen leben, in denen Jesus Christus wirklich unsere unbestrittene Mitte ist. Es geht nicht um menschliche Harmonie, sondern es geht um den Frieden Gottes. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält, mahnt Paulus die Gemeinde in Ephesus in Epheser 4, weil es so wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum Paulus eben neben all dem Schönen, was er jetzt den Philippern von Herzen gerne sagt, auch Konflikte offen anspricht, damit die Einheit in Jesus Christus gewahrt bleibt. Darum geht's und dafür sollen wir uns mit ganzer Kraft einsetzen. Nach diesen persönlichen Ermahnungen wendet Paulus sich dann wieder an die ganze Gemeinde und ruft ihnen zu: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Das schreibt jetzt ein Mann aus dem Knast, der schon reichlich angegriffen worden ist, der wirklich viele schlimme und lebensbedrohliche Situationen schon erlebt hat und dem natürlich klar ist, dass im Leben eines Christen nicht alles eitel Sonnenschein ist und dass auch die Gemeinde in Philippi leidet. An den inneren Konflikten und auch am Gegenwind von außen. Wenn Christen und Gemeinden lebendig sind, wenn sie Gottes Wort aufnehmen, wenn sie es weitertragen, dann bekommen sie immer auch Gegenwind und sie werden immer auch leiden. Und gerade deshalb fordert Paulus eben seine Geschwister auf: Freut euch in dem Herrn alle Wege, unter allen Umständen. Hier geht es eben nicht um Freude, die von den Umständen abhängig ist, die da ist, wenn es mir gut geht, und die verschwindet, sobald es schwierig wird. Freut euch in dem Herrn, sagt Paulus. Freut euch an dem Herrn, freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Schaut auf ihn. Vergesst nicht, was er euch Gutes getan hat und ja immer wieder tut. Das ist echte, beständige Freude. Freude, die bleibt, die nicht von den Umständen abhängig ist. Diese Freude kann ich wirklich in jeder Lebenssituation haben und ausstrahlen. Es ist die Freude an Jesus Christus selbst. Die Freude, dass ich mit ihm ein begnadetes Mitglied seiner Familie bin und dass er mein Leben ans Ziel bringt. Abermals sage ich euch, also noch einmal, freut euch. Paulus wiederholt seine Aufforderung, wahrscheinlich weil er selbst so begeistert von Jesus ist. Wahrscheinlich weil seine Freude in dem Moment, als er sie weitergibt und dadurch ganz auf Jesu Größe und seine Schönheit fokussiert ist, sich diese Freude in ihm verstärkt. Wahrscheinlich wiederholt er seine Aufforderung auch, weil es einfach so wichtig ist, dass wir in allen Beschwernissen und Angriffen nicht vergessen, zu wem wir gehören und was wir in Jesus Christus haben. Er schenkt uns mit sich selbst Sinn, Halt, Hoffnung und eine großartige Zukunft. Schon jetzt haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit und einmal werden wir ihn in all seiner Schönheit und Pracht ganz klar erkennen. Nichts wird uns mehr trennen, nicht der Hauch eines Schattens wird zwischen uns stehen. Nichts wird unser Herz in irgendeiner Weise belasten oder beschweren. Nur Freude pur. Und von dieser Freude können wir schon jetzt, unabhängig von den Umständen, hier etwas erfahren. Und sie wird auch in dem Maße Raum in uns gewinnen, wie wir auf Jesus Christus schauen, seinen Worten lauschen und unser Herz von ihm berühren lassen. Das passiert ja nicht automatisch. Es ist Gottes Werk an uns, aber wir müssen uns entscheiden, ob wir uns seinem Handeln und seiner Gegenwart aussetzen, ob wir ungestörte Zeit mit unserem Herrn verbringen, inwieweit wir uns seinem Wort aussetzen wollen. Für all das haben wir ja keine Zeit. Es ist Zeit, die wir uns nehmen müssen. In diesem Leben drängt sich so vieles in den Vordergrund, nimmt uns in Beschlag, lenkt uns ab. Aber das, was wir anschauen, das gewinnt Macht über uns. Und das ist jetzt die Frage: Wovon willst du dich prägen lassen? Wer oder was soll dich formen? Worauf willst du dich konzentrieren? Als Nachfolger Jesu brauchen wir diesen Blick auf unseren Herrn, der uns stärkt und der uns frei macht, der uns Perspektiven eröffnet und der uns zeigt, was wirklich wichtig ist. Wir schauen nicht zufällig in seine Richtung. Und er drängt sich auch nicht in den Vordergrund. Er zerrt nicht an uns herum, damit wir ihn auch anschauen. Aber sein Blick ist auf uns gerichtet. Jeden Tag, jede Nacht hält er nach uns Ausschau. Er freut sich so sehr, wenn wir seinen Blick erwidern und wenn wir uns von seinem Blick helfen, zurechtbringen, leiten, aufrichten und trösten lassen. Wir müssen uns Zeit nehmen und wir müssen Raum schaffen, indem wir Gott schauen können. Wenn wir unseren Herrn und damit uns selbst und unser eigenes Herz nicht aus dem Blick verlieren wollen, ist es so wichtig, dass wir uns auf ihn ausrichten, immer wieder. Der Herr ist nahe, sagt Paulus in Vers 5. Glauben wir das? Löst das was in uns aus? Erfüllt uns dieser Gedanke mit Freude? Erwarten wir, dass der Herr wiederkommt und sein Reich endgültig aufrichtet und dass das fantastisch wird? Ist die Botschaft, der wir glauben und die wir weitertragen und die uns prägt, die des wiederkommenden Herrn, der in dieser Welt das letzte Wort spricht, glauben wir das? Haben wir wie dieser eine Wanderer dieses Schild im Blick, wo es draufsteht, nur noch kurze Zeit, dann hast du es erreicht? Oder ist das eben für uns alles viel zu weit weg, viel zu unwirklich? Haben wir uns manchmal vielleicht auch so nett und gut und gemütlich in dieser Welt eingerichtet, dass wir die andere Welt gar nicht vermissen? Das hier ist noch nicht das Ziel. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen, damit wir uns nicht mit so einem Zerrbild des christlichen Glaubens zufrieden geben. Ein Glaube, der darauf bedacht ist, irgendwie halbwegs moralisch anständig durch das Leben zu kommen. Und das erwartet, dass Jesus uns ansonsten in Ruhe lässt, sich so ein bisschen im Hintergrund hält und dafür sorgt, dass wir keine allzu schlimmen Dinge erleben und niemand zu gemein zu uns ist. Solch ein Glaube entfaltet keine Wirkungskraft, weder in unserem Leben noch im Leben der Menschen um uns her. Im Grunde ist es ja kein Glaube, sondern es ist eine Farce, wenn man bedenkt, zu welch einem Leben Jesus uns beruft und befreit und was ihn das gekostet hat. Jesus Christus ist nicht nur der Herr unserer Vergangenheit und der Herr unserer Gegenwart, er ist auch der Herr unserer Zukunft. Ihm gehört die Ewigkeit und wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Hast du Sehnsucht danach? Das ist gut. Gott hat diese Sehnsucht in dein Herz gelegt. Gib ihr Raum in deinem Herzen. Lass nicht zu, dass die Freuden und Sorgen dieser Welt diese Sehnsucht nach deiner wahren Heimat unter sich begraben. Halte die Sehnsucht nach der Ewigkeit in dir wach und richte dein Leben danach aus. In seinem Buch In meinem Herzen Feuer, ich lese es gerade von Johannes Hartel, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist der Gründer dieses Gebetshauses in Augsburg. Da stellt er an einer Stelle an den Leser die Frage: Inwieweit prägt der Gedanke an die Ewigkeit Ihre Lebensentscheidungen? Er schreibt weiter: Nehmen Sie sich etwas Zeit im Gebet und stellen Sie sich vor, Sie stünden vor dem Richterstuhl Jesu. Dies soll keine bedrohliche Szene sein, sondern eine realistische. Der Moment wird kommen, an dem unser Leben in seinem ganzen Ausmaß der liebenden, aber zutiefst wahrhaftigen Evaluation, also Beurteilung, durch die Augen Jesu unterzogen wird. Alles, was Stroh, Heu und Lehm ist, wird dann verbrennen und nur das Echte wird bleiben. Wie beurteilen Sie aus der Vorstellung dieser Perspektive heraus Ihre jetzigen Lebensentscheidungen? Was würden Sie anders machen wollen? Sicherlich werden Sie vor dem Richterstuhl Christi nicht wünschen, Sie hätten mehr ferngesehen. Sie sind für die Ewigkeit erschaffen. Welche Entscheidungen wollen Sie heute im Gebet treffen? Je entscheidender wir uns auf das Ziel ausrichten, desto kraftvoller wird unser Lauf. Je entschiedener wir unser Herz an Jesus Christus hängen, desto klarer wird unser Blick auch für seine Sicht der Dinge, desto mehr Wirkungskraft entfaltet unser Leben und desto mehr gewinnt die Freude über Jesus Christus Raum in unseren Herzen. Wir brauchen diesen kontinuierlichen Blick auf Jesus, den Anfänger und das Ziel unseres Glaubens und die enge Verbindung mit ihm. Wenn wir uns von dem, was uns so täglich auf uns einströmt, eben auch nicht verrückt machen lassen wollen, weil das passiert so schnell. Es gibt ja so vieles, was uns belastet, so vieles, was unser Herz immer wieder in Aufruhr versetzt. Und in all dem will Jesus Christus, der Friedefürst, uns mit seinem göttlichen Frieden erfüllen. Wenn wir in ihm, in der Verbindung mit ihm, nah an seinem Herzen bleiben, dann wird sein Friede uns erfüllen. Der Friede Gottes, den wir nicht erklären und den wir auch nicht verstehen können mit unserem Verstand, den wir aber mitten in unserem Alltag erfahren können. Wenn wir mitten im Sturm diese tiefe Gewissheit in uns haben, dass unser Herr uns sieht, dass er uns hält und dass er in allem, was uns da gerade so unruhig macht, Herr der Lage ist und wir dann in seiner Liebe und in seinem Frieden dennoch ruhen können. Unser Herr will nichts weiter als unser Herz. Wir sind in die Herzensbeziehung mit ihm eingeladen, in der wir alles, was uns bedrängt, was uns beschwert, uns belastet, auch das, was uns freut, was uns begeistert, was uns traurig macht, was uns in Aufregung versetzt und, mit ihm teilen und immer wieder vor ihm ausbreiten dürfen. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, fordert David sein Volk im Psalm 62 auf. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Zu ihm dürfen und sollen wir alles bringen, was uns auf dem Herzen liegt. Ganz egal, ob es um persönliche Belange geht, um Fragen und Sorgen, ob es um Familienmitglieder geht, um Freunde und Bekannte, das Geschehen in dieser Welt, die Gemeinde, unseren Dienst. Jesus Christus ist der Herr über alles. Wer sich ihm anvertraut, darf wissen, er bringt mein Leben ans Ziel. Bei ihm ist mein Leben wirklich in den allerbesten Händen. Und dafür können wir ihm gar nicht genug danken. Und diese Dankbarkeit spürt man einem Leben auch ab. Das zieht Kreise. Es ist so wohltuend und so einladend, mit Menschen zusammen zu sein, die sich von Jesus Christus geliebt, gewollt, geachtet und gehalten wissen. Menschen, die ihren Wert, ihre Würde und ihre Energie aus dieser Herzensbeziehung zu Jesus Christus beziehen. Die sich Zeit nehmen und die Stille suchen, in der sie dem leisen Liebeslied Gottes lauschen können. Nichts weitet und bewegt das menschliche Herz so sehr wie die Erkenntnis, dass es von Gott geliebt ist. Nichts lockt so sehr wie die liebende Stimme Gottes, die mich nach Hause ruft. Und nichts spornt so sehr an wie der Blick auf dieses großartige Ziel, auf das ich zusammen mit meinem Herrn und mit anderen Söhnen und Töchtern Gottes gemeinsam zulaufe und wo ich so viele Menschen wie nur irgend möglich mit hinnehmen möchte. Mit Jesus bist du nie allein. Sein Weg mit dir ist der Weg zum Ziel, zu deinem himmlischen Zuhause. Und dort wirst du sehen, die Reise hat sich gelohnt. Vertrau ihm. Lass ihn seinen Weg mit dir gehen. Glaube ihm, dass er dir mit sich selbst alles gibt, was du zum Leben brauchst. Adventleben heißt, die Zukunft erwarten. Gott erwarten. Jetzt. Tun wir das? Ich wünsche uns das sehr. Lasst uns beten. Lieber Herr, danke, dass du unserem Leben Ziel, Halt, Hoffnung gibst, ja, dass du selbst Ziel, Halt und Hoffnung unseres Lebens bist. Danke für deine unfassbar große Liebe. Danke für deine Geduld, mit der du uns immer wieder nachgehst, uns entgegenkommst. Danke für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du dich selbst hingegeben hast, damit wir mit dir leben können. Danke, dass du dich für uns interessierst, dass du wirklich richtig gern mit uns zusammen bist. Danke, Herr, dass du dastehst mit offenen Armen und dir nichts mehr wünschst, als dass wir zu dir nach Hause kommen. Danke, Herr, dass du unserem Leben Wert und eine Bedeutung gibst, die wir gar nicht ermessen können. Und ich bitte dich von Herzen, dass wir uns immer wieder einladen lassen zu dir, dass wir uns darauf aufmerksam machen lassen, wenn wir in der Gefahr stehen, krumme Wege zu gehen oder vielleicht schon auf solchen Wegen unterwegs sind, dass wir uns immer wieder locken lassen von dir und schenke es uns, dass wir das Ziel nicht aus dem Blick verlieren. Du weißt, dass so vieles in unserem Leben sich in den Vordergrund stellt. Du weißt, wie das Leben auf dieser Erde ist. Ja, du weißt, was uns immer wieder belastet, bedrängt, mit Sorge erfüllt, was uns auch wirklich zu schaffen macht und woran wir leiden. Danke, dass du all das siehst und dass du mit uns leidest und dass du auch all das, was uns jetzt begegnet und zu schaffen macht und auch in Zukunft schon mit an dein Kreuz genommen hast. Danke, Herr, dass du gestorben bist, damit wir leben mit dir, dass du den Tod besiegt hast, auferstanden bist und dass du die Tür zum Vater weit für uns aufgestoßen hast. Und danke, dass wir einmal in vollkommener Weise mit dir leben werden, die alles Denken und Fühlen und Wollen hier bei weitem übersteigt. Danke, dass du uns schon hier und jetzt immer wieder einen Vorgeschmack darauf gibst. Öffne uns die Augen, dass wir diese Momente dann auch wirklich sehen und wahrnehmen und tief in unser Herz sinken lassen, dass wir uns Erinnerungen schaffen, damit wir nicht vergessen, dass du für uns sorgst. Und danke, dass deine Liebe durch uns strahlt auf die Menschen um uns her. Und wir befehlen dir die Menschen an, die wir gerade da jetzt im Blick haben, die vielleicht gerade leiden, die auf der Suche sind nach dir, die dich noch nicht kennen. Und, du weißt es alles. Wir befehlen sie dir an. Wir bitten dich, dass deine Liebe durch uns auf sie leuchtet und dass wir einfach auf eine Weise ihnen auch begegnen, die dich ehrt und ihnen weiterhilft und dass wir einfach so ein lebendiger Brief sind, ein Hinweisschild auf dich und dass sie es annehmen und dass sie sich einladen lassen zu dir und das Ziel ihres Lebens erreichen. Und danke, dass wir uns einfach dir hingeben dürfen mit allem, was unser Herz bewegt und bedrängt und manchmal eben auch zu schaffen macht. Danke, dass du der Herr bist über alles, dass du die Zukunft bist, die jetzt auch schon da ist. Und danke einfach, Herr, für deine Größe, deine Liebe, deine Macht und Majestät. Amen.